Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe ihn mir von seinen 7 Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Siehe nicht auf sein Ansehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der Jüngste fehlt noch, aber er hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er gekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir hören den Psalm, beten den Psalm. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeit. Die zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr in der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichtes. Denn das Licht bringt lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen. Deckt sie vielmehr auf, denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Und dann hören wir aus dem Evangelium. Halleluja, Halleluja. Nein, kein Halleluja an diesem Sonntag. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. So spricht der Herr: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Heute hören wir ein sehr langes Evangelium und auch ein sehr schönes. Nur in der Fastenzeit gönnt uns die Kirche sozusagen so ganz lange Geschichten und Erzählungen oder Ereignisse aus dem Leben Jesu in einem Schwung. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geworden ist? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich im Teich Schiloach, das heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber am Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Da riefen sie die Eltern des von den Blinden Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern antworten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Frag doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten beschlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt etwa auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn, du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mensch antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte, wer ist das, Herr? Damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten, sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, wir hören dieses Evangelium aus dem, mit der Erzählung des Blindgeborenen, der wieder sehend wird, aus dem Johannesevangelium. Und es geht ihm ganz erstaunlich, diesem Mann. Ich denke, uns geht es in diesen Tagen auch ganz erstaunlich. Uns geht es vielleicht so, dass wir eben vieles, was wir gewohnt sind, gerade nicht sehen oder nicht erleben, weil unser Leben ganz, ganz anders geworden ist in diesen letzten Tagen. Wir wissen nicht, wie lange. Wir wissen, dass es jetzt wohl so nötig ist und dass es auch gut ist, wenn wir uns daran halten, wenn wir so leben. Und doch ganz etwas Neues, ganz etwas anderes, ein Ausnahmezustand. Der Blinde hat eigentlich sein Leben lang im Ausnahmezustand gelebt. Er war blind von Angeburt an. Und doch, was er hier erlebt, nach seiner Heilung, ist ein ganz besonderer Ausnahmezustand. Was erleben wir? Wir erleben, glaube ich, eine Erschütterung von dem gewohnten, ich möchte es mal sagen, dem Trott unseres Lebens. Von diesem Alltagstrott, der uns auch eine Sicherheit gibt. Es ist alles normal, es ist alles gut, es wird alles gut sein und bleiben. Und das ist jetzt erschüttert. Und zwar erschüttert zum einen in ganz konkreten Sorgen, die wir vielleicht haben, wie wird es weitergehen finanziell, wie wird es weitergehen mit meinem Betrieb, wenn ich einen habe. Wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Wie lange wird es dauern? Noch größere Sorgen vielleicht, wie wird es gesundheitlich gehen? Manche von uns kennen vielleicht Menschen, um die man sich besonders sorgt. Oder wir selbst sind auch Menschen, die in größerer Gefahr sind als andere. Sorgen also, die jetzt größer sind als sonst. Aber dann kommt noch etwas anderes hinzu. Nicht die Sorgen, sondern so der alltägliche Rhythmus, der ganz anders ist. Für viele von uns auf engerem Raum. Vielleicht auch mit Menschen zusammen, mit denen wir sonst etwas mehr in Abstand gelebt haben. Man hat sich dann getrennt für den Arbeitstag, ist dann wieder zusammengekommen. Und plötzlich lebt man ganz eng zusammen. Man geht sich auf die Nerven. Man muss ganz anders und neu lernen, zusammen zu sein. Anders als im Urlaub ist man jetzt noch einmal mehr eingeschränkt im Räumlichen. Eine harte Probe, auf die wir da gestellt werden, auf die auch unsere Beziehungen gestellt werden. Wie steht's denn mit uns? Wie steht's denn mit mir selber? Kann ich den anderen aushalten? Kann ich mich selber aushalten? In so einer besonderen Zeit wie jetzt treten solche Fragen durchaus auf. Und ich glaube, das darf auch sein. Das ist auch gut so. Da kommt etwas zum Vorschein, an dem wir dann auch arbeiten können. Wie eine neue Aufgabe oder neue verschiedene Aufgaben, die uns gegeben sind, um Dinge noch einmal neu und tiefer zu ordnen in uns. Ein wenig kommt es mir vor, als wenn die Oberflächlichkeit kaum mehr recht möglich ist in diesen Tagen. Freilich, wir zerstreuen uns durch manches und das ist vielleicht auch gut und in mancher Hinsicht auch richtig, aber trotzdem kommt auch in uns zum Vorschein, wo wir denn verwurzelt sind. Wo wir denn zu Hause sind, wie denn unsere Beziehungen halten, wie wir denn streiten können und uns doch wieder versöhnen, wie wir denn Lösungen finden, wenn es kracht oder wenn es reibt. Auf den Prüfstand ist es gestellt, wie mir scheint unser Leben und die Herausforderung, aber vielleicht eben auch die Gnade dieser Zeit, dass wir tiefere Wurzeln finden. Nicht im Oberflächlichen allein unser Leben sich entfalten lassen, sondern suchen, was trägt denn? Und da kommen wir dann zurück zu dieser wunderbaren Heilungserzählung aus dem 9. Kapitel vom Johannesevangelium. Dieser Mann, der sein Leben lang nicht sehen konnte, dann begegnet er Jesus und das ersehnte Ereignis, das eigentlich vielleicht sogar gar nicht ersehnte, weil er es nie sich hätte vorstellen können. Das Ereignis geschieht, Jesus heilt ihn. Eigentlich könnte man sagen, der Höhepunkt seines Lebens. Nun ist alles gut geworden. Aber es ist nicht alles gut geworden. Denn es ist nicht nur das Sehen, sondern auch das innere Leben, die Beziehungen, die wesentlich sind. Und die sind in erstaunlicher Weise in Frage gestellt. Das erste Mal wird er gefragt von seinen Eltern und von anderen und er antwortet zuerst einmal ganz ausführlich, aber sehr sachlich, wie es geschehen ist. Beim zweiten Mal ganz kurz in drei Sätzen. Dann, als seine Eltern befragt wurden und er dann im Anschluss noch einmal befragt wird, sagt er nur, ich habe es euch doch schon erzählt, wollt ihr etwa auch Jünger werden? Und er fordert sie heraus. Er ist hineingestellt in die neue Situation, die eigentlich sein Glück ausmachen sollte, die man ihm aber nicht gönnt. Die anderen können nicht mitgehen, sie wollen es nicht glauben, nicht, dass er sieht, sondern dass Jesus das getan hat. Sie wollen nicht glauben, dass sich da eine Quelle auftut, eine tiefe Quelle des Lebens, weil sie lieber das Leben selbst im Griff haben wollen. Auch die religiösen Verantwortlichen damals, die Sadduzäer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, sie wollten es lieber selber in der Hand haben und bestimmen, was Gott meint. Aber Gott greift ein und tut anderes. Sie wollten nicht hören, diese anderen, und sie wollten so sehr nicht hören, dass sie ihn ausschließen. Sie drohen es ihm an, sie fragen seine Eltern, die sich dann auch von ihm zurückziehen, um nicht ausgeschlossen zu werden, aber er selbst bleibt dabei. Und dann schließen sie ihn aus, sie stoßen ihn hinaus, so heißt es hier. Und in diesem Hinausgestoßensein, das heißt in dieser Beraubtheit aller Sicherheiten, die er hatte. Er, der blind war, hatte doch andere Sicherheiten. Die Synagoge, die Gesellschaft, die damals von der Synagoge geprägt war, seine Eltern wahrscheinlich auch, obwohl sie sich erstaunlich distanziert ihm gegenüber verhalten. Er hatte Sicherheiten in seinem Leben. Und all das bricht weg. Ein bisschen so wie bei uns gerade. Vieles bricht weg, was uns Sicherheit verheißt, wo wir gemeint haben, das trägt doch. Vieles bricht weg und manches ist einfach nur in Frage gestellt. Es gilt es nicht wegzuwerfen, aber tiefer zu finden. Und diesem Mann geht es dann in dieser Krisensituation, dass alles weggebrochen ist, obwohl er hier gerade heil geworden ist, sehen kann. In dieser Krisensituation trifft er Jesus ein zweites Mal. Und jetzt redet er mit Jesus, wie er vorher nicht mit ihm geredet hat und auch Jesus mit ihm nicht geredet hat. Glaubst du an den Menschensohn? Fragt ihn Jesus. Und er kann es nicht, weil er nicht weiß, wer das ist und fragt dann auch, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich glaube. Und Jesus sagt zu ihm, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Nebenbei gemerkt, das Erste, was dieser Mann in seinem Leben jemals gesehen hat, er war ja von Geburt an blind, war wohl Jesus. Jesus, der jetzt von ihm sagt, du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Und dann antwortet er und sagt, ich glaube, Herr. Und das heißt weiter, er warf sich vor ihm nieder, in dieser uralten Geste der Anerkennung, dass er der ist, dem unser Leben gehören soll, dem wir uns anvertrauen, dass er Gott ist. Dieser Mann findet also Jesus und Jesus sagt ihm erstaunlicherweise, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Und ich glaube, das gilt auch für uns. In aller Situation, in der wir jetzt sind, dürfen wir sicher sein, wir haben ihn schon gehört. Er hat schon zu uns gesprochen, unser Leben lang, durch unendlich viele kleine, gute und schöne Ereignisse. Immer Ereignisse, wo die Liebe da war. Dann auch Ereignisse, wo es um Ernsthaftigkeit ging. Entscheidung für, zum Beispiel für die Liebe, für die Verantwortung, die man aus Liebe übernimmt. Entscheidung vielleicht auch gegen Unrecht, das sich uns aufdrängt oder das uns lockt. Das kann ganz Alltägliches sein, wie Gleichgültigkeit denen gegenüber, die mir anvertraut sind. Oder die Gewohnheit, schlechte Worte zu nutzen, die die anderen kränken. Die Gewohnheit, vielleicht Dinge in einem falschen Maß zu nutzen, sich dauernd ins Fernsehen oder ins Internet zu flüchten und dadurch den anderen nicht gerecht werden können. Andere Dinge, die uns auch wegziehen könnten von dem, was eigentlich ist. Du hast ihn schon, hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Ich denke auch jetzt in im Hören des Evangeliums heute und vielleicht auch im Hören dieser Predigt, spricht Jesus selbst zu uns. Und er sagt zu uns, sagt zu mir, ich bin schon bei dir. Vertraue nur drauf. Auch wenn so manches wegzubrechen scheint oder in Frage gestellt ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du sollst noch einmal tiefer das Leben finden. Du sollst mich, die Quelle deines Lebens, finden. Du sollst die Entscheidung zur Quelle und zur Tiefe deines eigenen Lebens neu treffen. Dass du lebst aus der Beziehung zu mir. Dass du lebst aus der Beziehung zu deinen Lieben. Dass du lebst aus der Beziehung zu denen, die dir anvertraut sind. Finde die Quelle des Lebens. Und dann sind wir ein wenig beim Evangelium vom letzten Sonntag, wo wo Jesus ja sich als die Quelle offenbart hat, die das eigentliche Leben uns gibt. Und so wünsche ich euch allen, Ihnen allen, einen ganz gesegneten und frohen Sonntag oder wann auch immer Sie diese Predigt nachhören wollen, eine gesegnete Zeit und viel Trost und Mut, ja Hoffnung, dass Gott in dieser Zeit uns alle noch einmal tiefere Wurzeln schenkt, die uns, wenn wir in einigen Monaten dann zurückblicken auf diese Zeit, vielleicht staunend erkennen lassen, ja, es ist wirklich vieles anders geworden, gut geworden, besser, tiefer, freundschaftlicher, ehrlicher, liebevoller, rücksichtsvoller. Liebe Brüder und Schwestern, wir dürfen voller Hoffnung sein, der Herr, den wir immer schon gesehen haben, wie er uns sagt, er ist bei uns und spricht auch zu uns. Vertrauen wir uns ihm an, wie dieser Mann, der blind war, der sehend geworden ist, der Jesus gefunden hat. Vertrauen wir uns ihm an und unser Leben, unsere Lieben, unser Inneres und all das, was in diesen Tagen geschieht. Amen.